An der Revision gerade von Unterkiefermolaren kann man sich als Zahnarzt manchmal die Zähne ausbeißen. In dieser Folge erfahren Sie, wie wir die Behandlung systematisieren, sodass wir dann letztendlich doch immer auf die gewünschte Arbeitslänge kommen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Heute ist wieder Dienstagabend und wir sitzen hier zusammen, Frau Kersting, im Rahmen unserer Reihe Weiterbildungsgespräche Endodontie.
Guten Abend.
Ich glaube, das wird jetzt schon die Folge 10 werden, die wir zusammen aufnehmen.
Genau.
Heute wollten wir uns unterhalten über Revisionen von Unterkiefermolaren. Interpretation von DVTs, vor allem was die Osteolysen anbelangt, vielleicht Prävalenz von mittleren mesialen Wurzelkanälen. Mhm. Denn das war so Ihr erster Fall, den Sie heute behandelt haben. Und da war ich ja richtig froh, weil ich habe Sie gefragt, wissen Sie noch, wie die Patientin hieß? Und dann ist Ihnen der Name nicht eingefallen. Dann war ich sehr beruhigt, dass es Ihnen doch... Und das spricht auch dafür, dass Sie heute viele andere Patienten behandelt haben danach. Und ja, das ist ein Patient, der oder eine Patientin in dem Fall, die beschreiben Sie vielleicht mal ein bisschen die Befunde, wie die zu uns kamen und was wir dann in der Bildgebung gesehen haben.
Ja, also es handelt sich um einen Unterkieferzahn 3,6, der schon seit längerer Zeit Wurzelkanal behandelt ist und Minimum über ein halbes Jahr persistierende Beschwerden verursacht und mittlerweile einen vestibulären Fistelgang entwickelt hat, auf der Hälfte des Alveolarfortsatzes ungefähr lokalisiert. Mhm. Bei der intraoralen Diagnostik und der Sulkustiefenmessung zirkulär sind zunächst einmal keine Knocheneinbrüche festzustellen, was sehr positiv ist. Mhm. Und die Patientin beschreibt vom klinischen Bild, dass der Fistelgang immer mal wieder oder die Region immer mal wieder vestibulär etwas anschwellt, das Pöckchen stärker wird, sich dann sekret entleert. Dann geht das wieder in die Ausheilung und das ist so ein immer kommender und gehender Prozess. Genau. Und als wir uns das DVT angeguckt haben, haben wir eine sehr große Läsion gesehen. Und zwar, wenn man den Zahn horizontal schneidet, ungefähr auf Höhe des Alveolarkamms bis leicht drunter, haben wir eine Läsion, die sich zwischen dem mesialen Wurzelstamm und dem distalen Wurzelstamm befindet und sich mittig aus den nach vestibulär und sogar die Corticalis vestibulär durchbrochen hat. Im Apikalbereich ist die Corticalis vestibulär dann wieder da. Mhm. Und wichtig zu erwähnen ist, dass der vestibuläre Knochendefekt nicht mit der Taschensondierung kommuniziert. Mhm, ja, und wenn man weiter nach apikal fährt, dann hat man natürlich, es sind mesial am Wurzelstamm, sind die Wurzeln unterfüllt. Mhm. Und distal ist die Wurzelfüllung zwar in der Länge korrekt, aber in ihrer Dichtigkeit zum Rand nicht, denn wir haben einen ganz stark ovalförmigen Kanal, der schlitzartig vestibulär und lingual reinzieht. Mhm. Und diese Bereiche waren halt ungefüllt. Mhm. Und da ist auch eine große Läsion.
Also wir haben uns jetzt eigentlich bildlich scheibchenweise in der axialen Schicht von Corona nach apikal bewegt. Und das, was wir ja heute Morgen besprochen haben, ist, das sieht ja desolat aus, was die Osteolyse anbelangt, aber das tut es ja im DVT sehr oft. Ja. Umso schöner ist es dann, wenn man im Rahmen der Heilung nach der Revisionsbehandlung vielleicht auch noch ein zweites DVT hat, weil vielleicht eine andere Region interessant war und man dort diesen Zahn ein zweites Mal zu sehen bekommt und dann sieht, da hat sich wieder richtig Knochen gebildet und alles ist gut ausgeheilt. Und das ist aber von dem, wie es in den axialen Schichten aussieht, ja manchmal nicht von der Längsfraktur zu unterscheiden. Der Fistelgang und die Längsfraktur sehen erstmal sehr ähnlich aus. Und da entscheidet das klinische Bild der Sondiertiefe. Also kann ich jetzt mit einer Parodontalsonde dort an einer ganz bestimmten Stelle auf einmal nach unten rutschen, entlang der Wurzel, dann ist die Diagnose der Längsfraktur schon sehr wahrscheinlich, aber auch erst dann gesichert, wenn man sie dann darstellen kann, also wenn man es wirklich bildlich darstellen kann, dass da die Fraktur auch ist. Aber ansonsten ist das einfach der Fistelgang, der sich den Weg dort gesucht hat und der eben die Osteolyse genauso vorantreibt, aber eben nicht das parodontale Ligament zerstört. Mhm. Und das war ja schon mal ein ganz, ganz großes Aufatmen, als sie die Patientin untersucht haben.
Ja.
Man konnte zwar bis zum Apex sondieren, aber eben über den Fistelgang und nicht über das marginale Parodont.
Mhm.
Und dann ist eigentlich so grünes Licht für die Revision, ne?
Ja.
Und die andere Sache, die distal war, es sah ja im 2D-Röntgenbild aus wie eine klassische Einstiftzentraltechnik in der distalen Wurzel. Mhm. Schon ordentlich auf Länge, aber eben mit diesen typischen unterschiedlichen Röntgenkontrasten, weil mal ein bisschen mehr Sealer an der Kanalwand hängen bleibt und mal ein bisschen weniger Sealer. Mhm. Und das, was man im DVT dann dort wiederum gut beurteilen kann, ist, die Kontur der Wurzel sagt uns, gibt uns eine Information darüber, wie die Konfiguration der Wurzelkanäle ist. Denn die Wurzel ist ja gebildet worden durch die Odontoblasten, die von peripher nach zentral wachsen und dann eben das Dentin mineralisieren. Deshalb ist für mich und für uns die Analyse jetzt der Wurzelaußenkontur eigentlich das wesentliche Element, um so einen, ja, so einen Zahn für sich gedanklich bildlich zu erschließen. Und wenn die Wurzelform jetzt so wie eine liegende 8 im DVT ist und da aber eine relativ runde Wurzelkanalfüllung drin ist, dann ist das so, dass sich das bei der Revision in der Regel so anfühlt, dass man rechts und links von diesem Gutta-Percha-Stift relativ schnell auf Arbeitslänge kommt.
Ja.
Da braucht man gar nicht viel Lösungsmittel dafür.
Ja.
Und dann haben wir uns aber auch über die mesiale Wurzel unterhalten und die spezielle Wurzelform.
Genau. Also es ist so, dass der mesiale Wurzelstamm ist wie eine langgezogene 8 und in der Mitte sieht man eine ganz leichte, im koronalen Anteil eine ganz leichte Sealer-Verpressung. Mhm. Und wenn wir einen Wurzelstamm haben, der so langgezogen ist, dann müssen wir einfach die Vermutung hegen, und das sehen wir auch an diesem leichten Sealer-Punkt, dass es einen mittleren mesialen Kanal noch gibt. Und dem war auch so, das sieht man ganz schön in dem exzentrischen Bild, was gemacht wurde, in dem Einzelzahnröntgenbild. Da ist das schon sehr aufschlussreich, auch da exzentrische Bilder zu machen, damit man sowas, wenn man jetzt kein DVT zur Verfügung hat, auch sehen kann durchaus.
Mhm.
Und das war in diesem Fall auch so. Und als ich trepaniert habe, war es sogar so, dass an der Stelle noch Dentinüberhang drüber war.
Mhm.
Und so war, dass der Sealer unter den Dentinüberhang bei der Wurzelfüllung geschlüpft ist sozusagen und sich in den Hohlraum ergossen hatte, deswegen ich den überhaupt sehen konnte. Das war im Distalkanal übrigens auch der Fall. Da war ein Teil des Pulpendaches noch leicht über dem distalen Kanaleingang und deswegen wurden diese Einziehungen auch überhaupt nicht, erstens nicht gesehen, zweitens nicht instrumentiert. Vielleicht drittens ein wenig mit Lösung gereinigt, aber leider nicht dicht gefüllt. Und das hat den Misserfolg bedingt an der Stelle. Ja.
Das ist dann, man kann Joghurtbecher nicht auslöffeln, wenn man nur ein Loch einstanzt in den Deckel. Deshalb braucht es halt dort doch ja eben den entsprechenden Zugang und die Formgebung, damit die Spüllösung auch den Rest bewirken kann. Trotzdem war die Läsion, also endodontischen Ursprungs, war jetzt mehr mesial verortet.
Ja.
Also da war distal gar nicht so wahnsinnig das Problem gewesen. Und es ist ein ganz schönes Beispiel dafür, dass halt eben das vollständige Erschließen des Kanalsystems dann erst richtig den Erfolg dort garantiert, wenn auch im mesialen Kanalsystem bei diesem Fall ja auch noch eine starke Unterfüllung war. Also die Kanäle waren etwas stärker gekrümmt, was ja auch ganz typisch ist für das Kanalsystem. Und dann waren Stufen dort gewesen.
Mhm.
Und insgesamt war das vielleicht 2,5 Millimeter kürzer als die notwendige Arbeitslänge. Das gefordert hätte. Und sind Sie denn jetzt Patent geworden?
Also ich bin Distalpatent geworden, ich bin Mesiovestibulär Patent geworden und Mesiolingual fehlt mir noch ein halber Millimeter. Mhm. Das ist auch der Bereich, der, als die alte Wurzelfüllung noch drin war, noch nicht aufbereitet worden ist. Mhm. Da muss ich noch Patent werden.
Vielleicht erläutern wir den Begriff auch noch für die Hörerinnen und Hörer. Als Patentenkanal bezeichnen wir die in der Endodontie einen Kanal, der so instrumentiert worden ist, dass es wirklich durchgängig bis zum Foramen sondierbar ist. Also man mit dem elektrischen Längenmessgerät unten den Gewebekontakt erzeugt. Das ist dann ein patenter Wurzelkanal. Ja. Dafür gibt es kein Patentrezept.
Nein. Definitiv nicht.
Das ist ja eine der mühsamsten Tätigkeiten, oder kann es sein. Passieren einer Stufe, das können wir vielleicht in dem Zuge noch mal erläutern, hilft natürlich erstmal so vom Grundsatz her, auch wenn man kein DVT zur Verfügung hat, hilft es ja, indem man sich räumlich vorstellt, wohin der Kanal sich krümmt, weil die Stufe entsteht ja immer dann, wenn auf einer Länge ein Instrument zu lange in Rotation gehalten wird. Das kann auch mit einem Handinstrument passieren. Mhm. Das heißt, wenn es im Rahmen der Rotation keinen Vorschub mehr gibt, der adäquat ist zu der Rotationsgeschwindigkeit, dann richtet sich jedes Instrument auf in einem krummen Kanal. Und dann richtet es sich so auf, dass es ihn weg von der Krümmung den Kanal transportiert. Und auf dieser Stufe, einmal, wenn die einmal präpariert worden ist, gibt es mit klassischen rotierenden Verfahren eigentlich keine große Chance mehr, daran vorbeizukommen. Man macht die Stufe eher noch schlimmer, sondern es geht dann nur noch über den mühsamen Weg, dass man den ursprünglichen Kanal wieder beginnt zu erschließen mit vorgebogenen Instrumenten. Mhm. Das sind in erster Linie sind das Handinstrumente, am besten aus Carbonstahl, wenn das jetzt ein relativ enger Kanal ist. Aber dann irgendwann auch die vorgebogenen Nickel-Titan-Instrumente. Und wenn man es dann schafft, etwas konischere Instrumente mit einer stark vorgebogenen Spitze hinter die Stufe zu platzieren und dann mit dem Motor zu koppeln und dann rotierend wieder runterzugehen, muss man tunlichst darauf achten, dass man dort einen ordentlichen Vorschub hat, damit man nicht die zweite Stufe produziert und beim Wiederherausgehen nicht wieder über die ursprüngliche Stufe hinausgeht, weil sonst macht es klack und dann hängen sie wieder in der Stufe und machen die tiefer. Deshalb merke ich mir dann immer genau, auf welcher Länge die Stufe ist. Wenn das Nickel-Titan-Instrument manuell vorgebogen über die Stufe platziert worden ist, dann mache ich Auf- und Abbewegungen mit dem Nickel-Titan-Instrument und achte peinlich darauf, dass es nicht über diese Stufe hinaus geschoben wird. Und dann mit bürstenden Bewegungen versucht man halt die Stufe regelrecht rauszuschapen.
Ja. Wobei man sagen muss, es ist eine wirklich sehr mühsame Arbeit. Wenn jetzt nämlich ein Zahn hat, der eine Revision braucht, wo man schon sieht, da ist eine Stufe passiert und genau auf dieser Stufe sitzt auch die alte Wurzelfüllung, dann muss man jetzt zunächst einmal die alte Wurzelfüllung rausholen und dann stößt man auf die Stufe und man muss so lange die Arbeit fortführen, bis man im Grunde genommen auf der Stufe die komplette Wurzelfüllung entfernt hat.
Ja.
Und dann fängt die Suche an nach dem Kanal und dem ursprünglichen Verlauf. Und der sitzt natürlich auch noch voll mit Zieler. Das ist ein echtes Geduldsspiel.
Ja, aber ein schönes, oder? Das ist doch eigentlich das, was...
Ja, weiter koronal, das ist ein guter Hinweis, ja.
Es ist ja klar, der Kanal ist immer dann weiter koronal, also der ist dann nie unten an der Stufe, geht es nie weiter. Hey. Sonst hätte es ja rotierend weitergeklappt.
Ja.
Nee, das ist weiter koronal und dann müssen Sie halt in der Regel sehr viel schärfer vorbiegen, also mindestens 45 Grad und dann mit einem sehr engen Radius, weil sonst kriegen Sie das Instrument nicht platziert. Mitunter hilft es auch, dass man den koronalen Anteil erstmal leicht erweitert, aber ich bin da nicht so unbedingt der Freund drin, weil wenn Sie den koronalen Teil des Kanals erweitern, dann haben die feinen Instrumente, die sie ja dann brauchen, um die Stufe zu passieren, weniger Führung durch die Wände. Das kann es dann eher sogar behindern, wenn sie sich koronal den Kanal schon mal vorher aufbereiten. Das wäre eher so eine Notmaßnahme, wenn es nicht funktioniert hat, die Stufe dann zu finden und zu passieren. Insbesondere, wenn es dann darum geht, die Nickel-Titan-Instrumente zu platzieren. Mhm. Aber solange man jetzt überhaupt nach diesem Kanal sucht, finde ich die koronale Erweiterung nicht so zielführend. Also in meinen Händen funktioniert das nicht gut. Das, was man dort nochmal zusätzlich machen kann, ist nochmal eine Gegenbiegung. Das heißt, das habe ich Ihnen aber auch schon gezeigt, wie ich mir die Instrumente vorbiege, dass ich die Spitze, die wirklich nur der letzte Millimeter des Instruments, wird so um 45 bis 60 Grad scharf gebogen mit einem engen Radius und dann 3 mm kürzer, wird genau in die Gegenrichtung eine Biegung gemacht. Und das führt dann dazu, dass man dort ein Hypomochleon hat, indem man das Instrument in den Wurzelkanal platziert, wird die Spitze mit der scharfen Biegung nochmal aufgerichtet. Wenn die Wand anfängt, die zweite Biegung weiter innen im Instrument zusammenzudrücken. Hm. Ja, das können Sie sich das vorstellen? Hm. Ja.
Und aber Sie haben das Instrument bei dem Vorbiegen nicht verdreht.
Was meinen Sie? Nee, das ist in einer Achse. Uniplanar, genau. Mhm. Das heißt, das ist keine multiplanares Vorbiegen, sondern uniplanares Vorbiegen. Ja, richtig.
Dann gibt es noch multiplanares Vorbiegen.
Das ist wahr. Das erläutern wir aber in der Folge 20 bis 30, würde ich sagen. Weil sonst werden uns die Hörerinnen und Hörer werden uns abschalten. oder wirklich nur noch zum...
Also wir haben jetzt die doppelte Vorbiegung in...
Oder entwickeln
in einer Achse.
Eine Endophobie entwickeln die dann. Ja. Wir haben heute schon eine sehr... heute haben wir die bildliche Vorstellung, die visuelle Vorstellungskraft haben wir schon sehr gefordert von unseren Hörern. Ja. Ja, prima. Ich bin mir sicher, dass wir den Patent bekommen in der nächsten Sitzung. Und manchmal hilft ja einfach nur der Sitzungstrainer und nochmal das frische, wache Auge und der frische, wache Geist und dass der Zahn merkt, da gibt es jemand, der gibt nicht auf. Und dann freuen wir uns dort, wenn wir unsere
auf einen Heilungsverlauf.
Zwei, drei Jahre Post-OP-Aufnahme sehen und der Patientin zu der Entscheidung gratulieren können. Ich habe da ein gutes Gefühl, dass das alles gut ausknöchert.
Wobei man sagen muss, bei der Läsionsgröße gibt es bestimmt nicht wenige Kollegen draußen, die sagen würden, den können wir nicht erhalten, den müssen wir ziehen. Also es ist schon eine Läsionsgröße, die wirklich ins Auge fällt und mehr als auffällig ist.
Ja, klar.
Also man darf sich davon nicht beirren lassen, egal wie groß die Läsion ist.
Deshalb vor ein paar Monaten haben wir einen Artikel in der ZM geschrieben eigentlich ging es um die Entwicklungsgeschichte des Endodonts. Das war ja wirklich weit ausgeholt, also vom Lungenfisch angefangen, über den Elefantenzahn bis hin eben zu der menschlichen Dentition und wie es quasi letztendlich dazu gekommen ist. Das, was ich dann immer als Ausgleich mache, damit die Leute wieder auf den Boden, von den Sternen auf den Boden gerückt werden, dass dann einfach einen klinischen Fall noch hinten dran gibt. Mhm. Und den haben wir dann dem blumigen Namen gegeben, der Extraktionszange auf den Zahn gefühlt. Also wenn man diesen Begriff bei Google eingibt, der Extraktionszange auf den Zahn gefühlt, dann kommt dieser Fallbericht. Mhm. Weil das online sicher abrufbar ist. Und das ist eben so ein Fall, wo der gesamte Zahn in der Osteolyse tief in die Furkation hinein wirklich geschwommen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hatte auch sogar einen Lockerungsgrad. Mhm. Aber er hatte eben eine sehr kurze Anamnese, einen hohen Infektionsgrad, eine relativ junge Patientin, die gewillt war und eben auch genau diese Sachen, die wir gerade genannt haben, auf die man achten muss. Mhm. Ne? Also vollständiges Erschließen des Kanalsystems. Da waren auch 5 Wurzelkanäle präsent, alle mit seinem eigenen Terminus. Mhm. Deshalb nehme ich dieses Beispiel auch gerne, um darzulegen, wie wichtig das ist, mit guter Bildgebung zu arbeiten. Wie auch immer, also es ist ja eigentlich egal, wie man sich die Anatomie, die ja immer individuell ist, erschließt. Nur man muss sich die ja quasi erschließen durch irgendeine Art der Bildgebung. Und das war nämlich so ein Fall gewesen, hätte man den mittleren mesialen Kanal nicht gefunden, dann wäre das total in die Hose gegangen. Und weil wir das alles komplett erschlossen haben, es waren distal auch wirklich zwei eigenständige Kanäle mit einem kleinen Isthmus natürlich verbunden, aber auch unten zwei terminale Punkte in der distalen Wurzel. Und es ist vollständig ausgeheilt, also wirklich normale parodontale Verhältnisse apikal. Und das ist mittlerweile ja auch irgendwie 6-7 Jahre her, dass wir das auch nachuntersucht haben. Und da haben wir auch ein DVT, weil die Patientin dann noch mit einem Frontzahntrauma kam. Und dann haben wir noch mal ein Volumen gemacht und dann haben wir das auch noch im DVT schön dargestellt, dass es eben ganz verknöchert. Ja, also da ist es meiner Erfahrung nach eigentlich immer die Anatomie als große Herausforderung der Endodontie, als schöne Herausforderung. Also wir arbeiten ja hier wirklich jeden Tag hochgradig individuell mit der Anatomie zusammen. Und wenn man die nicht beschimpft, ja, was fällt dem Zahn ein, dass er jetzt einen fünften Kanal hat, sondern mit ihr wirklich arbeitet, dann wird diese Tätigkeit durch also gnadenloses Ausheilen bedankt. Und ja, das ist eigentlich hier unsere alltägliche Erfahrung im Rahmen der Nachuntersuchung unserer Fälle. Und ja, ich sage dem Patienten dort auch immer, der Kiefer, wenn er sich entzündet hat, niemals was gegen den Zahn, weil das ist ja eigenes biologisches Gewebe. Er rebelliert immer gegen den Biofilm, der sich dort wirklich ausbreiten kann und eine nicht zugängliche Wundfläche schafft. Und das, was die Endodontie dort bewirkt, ist, dass sie eben diese Unzugänglichkeit für den Körper beseitigt, den Infekt beseitigt, sodass dort wieder Heilung wirken kann. Ja. Sie wollten was sagen.
Ja, ich wollte was fragen. Und zwar, gibt es bei der knöchernen Ausheilung, ähnlich wie man das am Gewebe der Haut kennt, sowas wie Narbenbildung, dass ich hinterher was beachten muss, wenn die Läsion ausgeheilt ist?
Ja, es gibt den Fall, dass sich eben keine normal im Röntgenbild wirkenden Verhältnisse bilden. Das sieht man, dass es zu einer peripheren Verknöcherung führt, aber dann zu einem, ja, also wahrscheinlich, aber das kann man eben mal erst durch die Histologie sagen, zu einer Vernarbung des Granuloms. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, histologische Untersuchungen. Man kann es halt eben nicht im Einzelfall dann sehen, aber umso wichtiger ist in der Beurteilung eines Falls, in der Ausheilung, ist es so, dass der zeitliche Prozess eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, haben wir dort Symptomfreiheit und eine Verkleinerung und eben auch eine kompakter Zone dort im Rahmen der Ausheilung, die dann funktionell normale, stabile Verhältnisse aufzeigt, dann ist das ein normaler, gesunder Zustand, wo man nicht reinoperieren muss. Mhm. Ist das aber von Symptomen begleitet und hat das dann Phasen der Progression und Stagnation, dann sieht man dort mitunter auch, dass es eben wieder zu einer Vergrößerung kommt, die ja umgekehrt auch immer immunologisch eintreten kann. Also jemand, der, man kann das vielleicht ganz gut so beschreiben, jemand, der ein normales, stabiles Immunsystem hat und eine normale, gesunde Haut. Die Haut ist ja trotzdem bakteriell besiedelt. Und zwar vom Feinsten und durchgehend. Und ändert sich jetzt der Immunstatus, hat er auf einmal Probleme mit seiner Haut. Und das ist halt eben auch genau diese Schnittstelle. Und das, ja, deshalb kann man eben die Wirtsreaktion, die dort stattfindet, ja an allen einzelnen Stellen beobachten. Also die beobachtet man ja dort an der Gingiva und mitunter auch an der Mukose, aber eben auch an den apikalen Verhältnissen von Zähnen, die jetzt dort schon eine Vorgeschichte haben. Das macht ja die Endodontie auch zu einem richtigen medizinischen Fachgebiet.
Ja, und die Nachuntersuchungen sind 6, 12 und 24 Monate?
Und dann nach 5 Jahren und dann alle 5 Jahre. So handhaben wir das hier. Also die Patienten, die jetzt bei uns eine abgeschlossene Therapie haben, ist ihnen vielleicht auch schon aufgefallen, haben ja sehr viele Termine. Da sind ja dann die Termine, hat der Patient, ohne davon zu wissen. Die sind nämlich in unserem Bestellbuch. damit die Mitarbeiterin dann sieht, welche Patienten muss sie wann wieder anschreiben. Kriegen die nach der Wurzelkanalfüllung hat der Patient automatisch nach 6, 12, 24 Monaten, 5 und 10 Jahren Termine drin. Mhm. Und dann schreiben wir die Patienten an oder die Überweiser. Sie mögen uns ein Bild schicken oder vorbeikommen. Mhm. Und so können wir das wirklich immer, immer gut beurteilen und auch unsere Therapien abstimmen.
Ja, und evaluieren.
In der Evaluation, ja. Richtig. Das ist dann so. Und das ist an und für sich immer, sind das sehr schöne Momente. Manchmal auch nicht, wenn man dann sieht, der Zahn ist immer noch nicht überkront. Oder die eine oder andere Karies-Läsion, wo wir in den Bericht reingeschrieben haben, dass das quasi die Neuüberkronung eher zeitnah ratsam ist. Mhm. Hat sich dann vielleicht am Kronenrand vergrößert. Aber genau dafür sind diese Untersuchungen ja auch wichtig und gut. Das ist dann, das kommt dann genauso häufig vor, dass wir den Patienten dann sagen, das ist alles ausgeheilt und jetzt ist aber wirklich höchste Eisenbahn, dass die Überkronung stattfindet, weil ansonsten gefährden wir ja unseren Erfolg durch eine Leckage.
Das heißt, in dem Fall, den wir heute vorliegen haben, würde man vor der Neuversorgung einer Teilkrone die Heilungstendenz nach 6 Monaten abwarten?
Jein, also es ist ja so, wenn Sie alles erschlossen haben, alles desinfiziert haben, den mittleren mesialen Kanal gut verfolgt haben und Sie sehen dann in der zweiten Sitzung entzündungsfreie apikale Verhältnisse. Mhm. Und da haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge drüber gesprochen, wie man das ermittelt. Mhm. Und machen Ihre Obturation, dann wäre es so, dass die Symptomfreiheit, also wenn die Einheilung regelrecht stattfindet, das heißt innerhalb von 2 bis 8 Wochen der Patient den Zahn von einem gesunden Zahn nicht mehr unterscheiden kann, vom Kaugefühl, was ja bei der Patientin vorher nicht der Fall war, wäre das für mich schon der Zeitpunkt, wo ich die Überkronung oder Teilüberkronung raten würde. Mhm. So schreiben wir das auch in unsere Berichte hinein, weil von Orthogard würde man ja nach 6 Monaten nicht nochmal revidieren. Man würde dem, und man sieht auch in der Regel nicht die vollständige Ausheilung nach 6 Monaten. Mhm. Und in der Regel irgendwo eine gewisse Reossifikation, aber noch nicht vollständig. Mhm. Dann kann man sagen, naja, wenn das dann so ist, ist es dann zu früh oder zu spät nach 6 Monaten. Also worauf möchte man warten? Dass alles durchmineralisiert ist und in der Zwischenzeit vielleicht eine Leckage oder eine Fraktur kommt? Ja. Das ist dann eher ein schlechter Zeitpunkt. Also es ist dann so, wie wenn man einem Patienten gerade das Hirn operiert hat. Wir wären Hirnchirurgen. Ja? Und das ist Motorradfahrer. Wann empfehlen wir denn wieder einen Helm aufzuziehen beim Motorradfahren? Ja? Wenn er den Helm schmerzfrei aufziehen kann, würde man sagen, zieh einen Helm auf. Oder? Und das ist halt so. Klar gibt es in seltenen Fällen nochmal die Notwendigkeit, chirurgisch dort ranzugehen. Ja, das geht ja dann aber bei einer intakten Versorgung, koronalen Versorgung ja ohne irgendwelche Probleme. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, man verschlechtert die Gesamtprognose, je später man überkront, wenn der Zahn symptomfrei geworden ist. Deshalb ist für mich die Symptomfreiheit das Wesentliche. Merkmal, um dort weiterzumachen in der Therapie und auch absolut sinnvoll. Da gibt es eigentlich nichts zu deuteln daran. Alles andere ist irgendwie, das spiegelt die Unsicherheit und die fehlende Urteilskraft über das, was man dort erwartet, wieder, wenn man sagt, ja, schauen wir mal. Also wenn Implantologen genauso dran gehen würden an ihr Fachgebiet, dann würden die sagen, nie eine Krone drauf machen auf das Implantat. Ja? Weil nachher wird das zu stark belastet und dann fällt das wieder raus. Wir gefährden doch sonst den Erfolg fürs Implantat, wenn wir dann eine Krone drauf machen. Und am sichersten ist das Implantat ja sogar, wenn es unter der Schleimhaut bleibt. Ja? Aber da gibt es doch so einen schönen Spruch, die Schiffe sind am sichersten im Hafen, aber dafür sind sie nicht gebaut. Ja, das könnte jetzt ein schönes Schlusswort sein für unsere kurzweilige Folge zur Revision von unteren Molaren.
Ja.
Die, vielleicht noch als letzten Satz, die Prävalenz der mittleren mesialen Wurzelkanäle. Wissen Sie, wie hoch die ist?
Ich schätze die auf 40%.
Ja, da liegen sie gut. Da liegen sie gut. Also 20 bis 40, da gibt es eine, nicht so eine totale Klarheit in der Literatur, wie jetzt bei einem MB2. Mhm. Aber das ist extrem hoch und diese Variation, diese anatomische Variation ist extrem wichtig zu berücksichtigen.
Ja.
Und auch mitunter ein Grund für persistierende Schmerzen bei Erstbehandlungen, endodontischen Erstbehandlungen. Also habe ich schon so oft gehabt, alle Kanäle dargestellt und im mittleren Mesian blutet es noch. Und da ist noch eine Pulpitis. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Frau Kersting. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja jetzt relativ am Anfang des Jahres noch, aber vielleicht sprechen wir noch über ein paar Vorhaben, die wir haben mit Fortbildung. Also jetzt im Februar findet unser Curriculum statt im Remscheid. Das nennt sich der sanfte Einstieg in die Endodontie. Da werden Sie auch dabei sein, ne?
Ja.
Ja. Und das ist, ich habe jetzt letzte Woche Samstag mit dem Herrn Both gesprochen. Das ist wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, auch schon ausverkauft. Aber vielleicht ist noch ein letzter Platz oder sowas frei.
Mhm.
Also haben wir maximal 15 Teilnehmer. Wir planen aber jetzt im Sommer diesen Jahres auch nochmal hier in der Praxis den Praxisintensivkurs. Aber die Termine, die haben wir schon. Aber da würde ich den Vorrang erstmal den Curriculumsteilnehmern geben, bevor wir den Termin öffentlich machen. Das heißt, da würde ich, weil das ja wirklich immer nur für 4 bis 6 Teilnehmer ist hier in Essen und wir dann an Echtzähnen üben, mit DVT gestützt und so weiter, um genau diese Sachen, die wir heute besprochen haben, auch zu üben und mit röntgenologischer Nachkontrolle unter Mikroskop die Behandlung, da gebe ich immer den Vorrang den Curriculumsteilnehmern und wenn dann noch Plätze frei sind, dann schreiben wir den Kurs ganz öffentlich aus. Und das wird dabei im Sommer diesen Jahres sein. Ja, und weil ich habe in diesem Jahr keine Hospitationstermine mehr frei. Das habe ich in der letzten Folge unwissend, fast scherzhaft so gesagt, aber das ist tatsächlich so. Ich werde jetzt noch ein paar Termine ausschreiben. Ein paar Freitage finden wir vielleicht auch noch dazu. So, dass wir das Ganze hier auch noch, ja.
Schön klinisch abbilden können.
Schön klinisch abbilden können. Aber das war jetzt nur ein Nachsatz. Dann sage ich bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlungen überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.